Ja, preis dem Herrn, liebe Geschwister. Ich bin Gott von Herzen dankbar, wiederum hier zu sein und die Möglichkeit zu haben, auch Gott loben und preisen, auch mit diesen Liedern, was wir auch gerade eben gesungen haben. Ich bin ihm auch dankbar für alles, was er gibt, was wir haben, was wir besitzen, dass wir auch in einem Land leben, wo momentan der Friede herrscht. Wir wissen nicht, was morgen geschieht, aber für diesen Augenblick möchten wir doch dankbar sein. Und für die Möglichkeit auch wirklich das Wort Gottes betrachten, ohne dass wir Angst müssen haben, verhaftet zu werden oder verfolgt zu werden. Und dafür möchte Gott von Herzen dankbar sein. Auch natürlich für die Erlösung. Für die Erlösung, das ist das höchste Gut, möchte ich ihm auch von Herzen Dank aussprechen. Und wie auch dieses Lied hier sagt, es ist auch ein Zeugnis oder auch eine Bestätigung, was in einem Menschen vorgeht, wenn ein Mensch gerettet ist und diese völlige Gewissheit hat, ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, dass ich durch sein Blut teuer erkauft wurde. Ich weiß das. Ich bin es auch gewiss. Und diese Gewissheit zu haben, das ist Gnade von Gott. Ja, es ist so, nur der Glaube allein wird uns nicht retten, sondern es muss auch, wie auch im dritten Vers hier gesagt wird, nie wird erlöschen, löscht der Liebe Glut, die brennt in meiner Brust. Mein Heiland lässt mich nie allein, des bin ich mir bewusst. Ja, liebe Geschwister, es ist gerade das, wovon auch das Wort Gottes spricht und ermahnt uns. Und jeden Tag, wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir unter das Wort gehen, mahnt es uns, und das Wort ist das alte Wort Gottes. Es hat sich nicht verändert und es wird auch nicht vergehen, weil Jesus auch selbst gesagt hat, ja, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja, es ist gerade auch die Gnade Gottes. Ich möchte es auch noch betonen, dass wir sie schätzen müssen. Vor allem, dass wir diese Zeit, die Gott uns abgemessen hat, dass wir sie auch nutzen zu unserer Seligkeit, nutzen auch nicht nur für uns, auch für unsere Nächsten. Und da möchte ich auch an dieser Stelle ein Wort uns lesen, was mir auch so nachging, als ich es gelesen habe, und was Jesus spricht auch von der letzten Zeit. Und wenn wir so bewusst um uns blicken, wir brauchen nicht Politiker sein, wir brauchen auch nicht irgendwelche Wissenschaftler sein, wenn wir nur mit einem menschlichem, normalen menschlichen Verstand auch um uns blicken, sehen wir das. Die Zeit ist ernst. Ja? Viele Dinge geschehen auch politisch gesehen auch und global gesehen, sehen wir das. Viele sagen, ja, sowas war noch nie oder wir haben sowas noch nie gehört oder gesehen oder in der Geschichte hat es sich noch nie wiederholt. Und darum merken wir das, die Zeit ist kurz, die Zeit ist ernst, es kann auch jederzeit kommen, und Jesus hat gesagt, an dem alle merket. Ja? Merket einfach, dass wenn die Zeit nahe ist, dann erhebet eure Häupter, ja, und tut das, was ich euch gesagt habe, mit vollem Ernst, ja, und dass wir klüglich möchten handeln, dass wir nicht einfach einschlafen und töricht erfunden werden. Ja, lasst uns das Wort betrachten, Und zwar, es steht in Matthäus 24, Kapitel, Vers 3. Vom Vers 3 möchte ich lesen bis 13. Sagt Jesus Folgendes: Und als er auf dem Ölberg saß, traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen: Sage uns, wann wird das geschehen und welches wird das Zeichen sein deiner Zukunft und das des Endes der Welt? Also, sie saßen, wir können auch den ersten, den zweiten dazu lesen, dass es verständlich vielleicht ist. Und Jesus ging hinweg von dem Tempel und seine Jünger traten zu ihm, dass sie ihm zeigten des Tempels Gebäude. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Ja, das ist die Prophezeiung, was Jesus gesagt hat. Und kurz nach seinem Tod, kann man so sagen, ja, wurde auch der Tempel vernichtet, wurde zerstört und bis heutiges Tages ist der Tempel nicht aufgebaut worden, obwohl die ganzen Vorbereitungen getroffen werden und getroffen sind. Und man, aber der Tempel, der damals stand, wird nie wieder aufgebaut oder wurde auch nie wieder aufgebaut. Und Jesus und die Jünger waren überrascht über diese Rede und fragten: Herr, wann wird das alles geschehen? Und im vierten sagte Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus, und werden viele verführen. Liebe Geschwister, wir sehen, auch heutzutage sind sehr viele auch Menschen und auch Christen und sogenannte Christen, ja, dass sie uns einfach auch sagen, hier ist Christus, da ist Christus, folgt dem nach, macht es. Aber Jesus sagt was ganz anderes. Ihr werdet hören Kriege und Geschrei von Kriegen, sehet zu und erschrecket nicht. Das muss zum Ersten alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich empören, ein Volk wieder das andere und ein Königreich wieder das andere und werden sein Pestilenzen und teure Zeiten und Erdbeben hin und wieder. Da wird sich allerlei die Not anheben. Alsdann werden sie euch überantworten in Trübsalen und werden euch töten und ihr müsstet gehasst werden in meines Namens um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden sich viele ärgern und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viel falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und dieweil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Ja, hier spricht Jesus einfach auch von dem Ende, von dem Kommen des Herrn und auch von dem, dass Jerusalem zerstört wird und dass auch das Ende nahe wird sein, auch für die Jünger. Sie werden nicht dieses friedliche Leben haben. Ja, aber was ganz wichtig ist, und das gab mir auch so zum Nachdenken, was er sagt im 11. und 12. Vers: Und es werden sich viel falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Ja, man denkt immer, ja, die falschen Propheten, aber es sind auch falsche Hoffnungsträger, ja, die falsche Hoffnungen machen und vielleicht auch falsche Lehren verbreiten. Und im 12. Vers, auf das möchte ich jetzt auch ein Gewicht legen, was er sagt, dieweil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Also die Liebe zu Jesus Christus, die Liebe zu Gott, die Liebe zu unseren Nächsten. Und ich habe mir die Frage gestellt, ja, wir sagen, wir stehen in der letzten Zeit und die Frage ist einfach an mich selbst gestellt auch, ja, Wie ist die Liebe bei mir? Wir sagen die letzte Zeit, ja. Und die Gefahr ist darin, dass wir in der letzten Zeit, die verführerisch sein wird, die auch mit sich viele Dinge bringt und vor allem auch, wenn wir unser Leben hier in Deutschland betrachten, dass wir dieses gute Leben noch haben. Ja? Wenn wir in die anderen Länder blicken, liebe Geschwister, dann geht es uns noch viel, 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 viel gut. Also um einiges noch besser als in manchen europäischen, möchte ich jetzt noch sagen, Ländern auch geht. Ja? Wir sind gut versorgt. Wir haben noch ein gutes soziales oder auch Leben und auch Staat funktioniert noch. Alles ist noch in Ordnung. Soweit. Nur natürlich, es gibt noch Ausnahmen und wo wir meckern können und das und jenes. Ich möchte da jetzt nicht eingehen, aber im Großen und Ganzen geht es uns noch gut. Nur, die Frage steht an uns dann, ist die Liebe, wie steht es mit meiner Liebe zu meinem Heiland? Wie lebe ich diese Liebe? Und die Liebe, die Gott eigentlich den Menschen schenken will, durch Jesus Christus, damit wir auch die Liebe weitergeben können. Ja, die Liebe, von der Liebe wird sehr viel gesungen, sehr viel gesprochen. Aber was ist eigentlich die Liebe? Und ich möchte nur so ein paar Punkte betrachten und mit der Hilfe Gottes, weil es eigentlich so ein wichtiger Punkt ist, ohne Liebe. Ja, im 13. Kapitel 1. Korinther sagt Apostel Paulus, Glauben, Hoffnung, Liebe. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Es wird mir alles nichts nützen, alles. Wenn ich alles besitze, ich habe auch den Glauben, wie wir heute gehört haben. Ich habe auch, wie Jesus sagt, wenn ich auch den Glauben hätte, dass ich Berge versetzen könnte. Aber die Liebe nicht besitze, wird mir alles nichts nützen. Ja, dann lasst uns doch wirklich betrachten, was ist die Liebe, die wir als Menschen haben dürfen und haben können. Ja, wir sind ja keine Götter, aber dass wir, was Jesus verspricht in seinem Wort, was Jesus sagt durch sein Wort, es zu betrachten und habe ich diese Liebe noch oder ist die Liebe erloschen oder muss ich nacharbeiten, dass ich diese Liebe auch in mir mehren möchte. Ja, es ist auch eine Frage, dass wir der Glaube kann auch gemehrt werden. Er wächst ja in unseren Herzen, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, wenn wir auch nicht nur beschäftigen, sondern das Wort Gottes auch im alltäglichen Leben leben lassen. Ja, dass ich das auch, der Glaube beruht darin, dass ich glaube diesem Wort. Ja, wir haben gehört, was Glaube bedeutet und ein ganz gutes Beispiel ist auch vom Glauben, dass wenn wir glauben an irgendwas, das, was wir nicht sehen. Ja? Ich habe neulich auch eine Frau zum Flughafen gefahren und mir war das einfach so neu in dem Sinn. Ja? Ich kenne das, ich bin jetzt die letzte Zeit nicht geflogen, aber ich kenne es so, dass man ja, ein Ticket kauft und mit dem Ticket macht man ja alles. Ja? Man zeigt den Vor- und Pass und dann geht es. Und Jetzt geht es alles online. Man bestellt es und man weiß, man hat einen Platz reserviert. Der Platz ist für mich reserviert. Und als wir an den Schalter kamen und nur den Pass vorlegten, wusste die Frau schon alles Bescheid. Wir mussten nichts, kein Ticket, gar nichts vorlegen. Ja, und der Glaube einfach in dem, ich komme hin, ich weiß, dieses Flugzeug fliegt an diesen Ort und ich komme auch an. Ja, wenn es alles gut läuft. So ist es auch der Glaube. Darum, alles das beruht auf Glauben. Man kann nichts vorweisen. Nur das eine, was wir sehen, ja, wenn wir diese Liebe im Herzen haben, dann wird es auch dieses Licht, diese Liebe auch an unseren Nächsten gereicht. Und wenn wir handeln nach dieser göttlichen Liebe, dann wird es dieses, weil die menschliche Liebe unterscheidet sich von der göttlichen Liebe. In dem Sinn, dass der Mensch auch in seiner Liebe, er kann wankend sein, er kann unbeständig sein. Er kann auch, aber Gott in seiner Liebe kann unbeweglich oder ist unbeweglich. Er hat es versprochen und er liebt einen jeden Menschen, wie er ist. Sonst hätte er ja Jesus nicht gesandt, sonst hätte auch dieser Erlösungsplan nicht stattgefunden, weil Jesus liebt jeden Menschen, wie er ist. Ja? Er liebt ihn und möchte auch, dass er durch diese Liebe inspiriert wird, ja, zum Glauben kommt und diese Liebe durch ihn wirkt, die göttliche Liebe. Also wir sehen ja zwar den Geist Gottes nicht, aber er wirkt, diese Kraft wirkt in jedem Menschen und zeigt diese göttliche Liebe nach außen. Wenn wir diese göttliche Liebe in uns nicht besitzen und menschlich und fleischlich handeln, liebe Geschwister, dann sehen die Leute es nicht, was eigentlich Liebe ist. Ja? Und diese Liebe können wir in Anspruch nehmen und dürfen auch nehmen. Und darum möchten wir doch auch wirklich uns prüfen. Ich möchte einfach auch, dass wir das im Hinterkopf behalten, diese Liebe, wie er sagt, und die, weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, und wir sehen, die nimmt gerade überhand. Ja, überall, ob das in der Schule, auf der Arbeit, überall, die Menschen werden immer schlimmer und immer gottloser. Ja, je weiter der Mensch von Gott weggeht, desto unmoralischer, ungöttlicher und der Segen Gottes natürlich wird dann auch fehlen. Aber die Aufgabe von uns als Christen ist, diese Liebe aufrechthalten, dass sie nicht erlischt, dass sie nicht in uns ausgeht. Ja, wir haben in dem Lied auch gesungen. Aber wichtig ist, dass wir auch uns darin prüfen. Gott ist Liebe. Ja? Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und in Johannes 3, Vers 16 wissen wir ja, ja, dass Gott den Menschen liebt, denn also hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und das ist das Ziel von Gott, uns diese Liebe schenken. Ja, manche stellen sich vor, Gott ist so unbarmherzig, Gott ist so schrecklich und ich muss das tun und jenes lassen und vielleicht muss ich mich irgendwo einschränken. Es ist aber nicht so, sondern die göttliche Liebe gibt uns was Besonderes. Ja, das ist ein Glück in Jesus, ist was, wer es erfahren hat, er will nie davon irgendwie lassen und möchte noch tiefer, noch näher zu Gott kommen und noch mehr von dieser Liebe besitzen und haben, weil es bringt Freudigkeit. Jemand eine Liebe erweisen, bringt Freude. Ja? Und dass wir unsere Liebe Gott gegenüber zeigen, indem gibt es auch Bibelstellen, dass vor allem auch ein Gebot Gottes, sage ich mal so, und das steht in Matthäus 22, Matthäus 22 vom 35. Vers. Und einer unter ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und sprach: Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz? Ja, das wissen wir alle. Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn man das so liest, dann denkt man, naja, ist doch eine Kleinigkeit. Eigentlich Gott von ganzem Herzen lieben und meinen Nächsten. Aber wir sehen, dass es nicht so ist. Der Mensch von sich aus kann nicht so lieben, wie wirklich Gott geliebt hat. Nehmen wir an, dass uns jemand wirklich so verletzt hat und uns so was Schlechtes getan hat, unser eigenes Kind, ja, misshandelt hat und vielleicht getötet hat. Menschlich gesehen, unmöglich, so einem Menschen zu vergeben. Ein normal Denkender sucht Rache. Er will irgendwie diesen Mensch, es muss Gerechtigkeit herrschen. Der muss ins Gefängnis. Der muss verurteilt werden. Der muss, ja, im schlimmsten Fall gibt es auch Länder, wo auch die Todesstrafe da ist. Er muss eine Strafe tragen. Aber ist es die Liebe Gottes? Die Gerechtigkeit, ja, dass der Mensch für sein Vergehen eine gerechte Strafe trägt, ja. Aber können wir vergeben, so wie Jesus vergeben hat, seinen Peiniger und seinen, er ist ja auch für die gestorben, die ihn geschlagen haben, die ihn gepeinigt haben und die ihn auch ans Kreuz geheftet haben. Für die aus Liebe gestorben und hat ihnen es alles vergeben. Ja, wir sehen, dass diese Liebe Gottes oder auch der Erlösungsplan ist nicht nur für bestimmte Leute gedacht, sondern für einen jeden, der sich in dem Bilde oder unter dem Worte Gottes sieht als ein Sünder oder auch sich merkt, dass er so weit nicht leben kann und er möchte ein anderes Leben führen. Diese Kraft Gottes, die wirkt in einem Menschen und wir sehen es nicht. Aber wir sehen, dass dieser Mensch sich verändert hat, ja, wenn er sich vor Gott kommt, um Vergebung bittet und sagt, Herr, ich möchte ein ganz anderes Leben führen. Egal wie moralisch gut wir vielleicht manchmal nicht sind und manche denken, ja, ich kam auch in Berührung schon mit Menschen, die sagen, ich habe doch nichts Böses getan. Nein, du hast nicht Böses getan, aber dein moralisches Wesen, dein Inneres ist böse. Ja? Dass Gott möchte dieses innere moralische Leben verändern, veredeln. Ja? Und das können wir ja auch in Matthäus-Evangelium lesen, in der Bergpredigt. Wir sehen, dass das Volk Israel war eigentlich vor Gott gerecht, wenn sie das mosaische Gesetz erfüllt haben, was Mose ihnen geboten hat und Gesetze gestellt hat, von Gott gegeben natürlich. Das haben die alles gehalten und das war auch richtig und korrekt. Nur selbst die moralische Prinzipien, jemand zu vergeben, das war nicht. Die waren sündhafte Menschen und sind auch in ihrem sündhaften Menschen geblieben bis ans Ende in dem Sinn. Aber Gott hat einen Plan erstellt, dass auch diese Menschen zu retten. Und als Jesus kam und hat diese Botschaft gebracht, auch die Bergpredigt, wollten die Schriftgelehrten und Pharisäer es nicht einsehen. Weil sie einfach in diesem System so drin waren und verankert waren in was? Ja, dieses Prinzip, das Wort Gottes zu verdrehen, zu seinem eigenen Nutzen zu umdrehen, sage ich mal so. Ja? Und wir sehen, im Lauf der Geschichte hat sich dieses System wiederholt. Dass es bei den Schriftgelehrten Pharisäer war, es so war es auch später, sehen wir das. Ungefähr 300 nach Christus hat es angefangen, dass der Staat mit dem Christentum sich vermengt hat. Der Konstantin hat es verstaatlicht und dann fing das an. Dann kamen auch an diese Plätze, man hat dann auch einen Papst auserwählt und diese Person war zuständig, menschlich auch wiederum, menschlich gesehen, von Gott eigentlich nicht gewollt, aber der Mensch hat es so weit gebracht, um irgendeinen Nutzen von dem Wort Gottes zu ziehen und missbrauchte das Wort und haben die armen Menschen ja, in Irre geführt. Und als dann es offenbar wurde und oft auch Leute aufgestanden sind und haben gegen dieses System nach dem Wort Gottes verurteilt, wurden diese Menschen als Ketzer angesehen. Ich habe letzte Zeit auch die Biografie von Johannes Hus gelesen, der auch diesen Märtyrertod gegangen ist. Und was mir so interessant auch auffiel, dass eigentlich das, was mit ihm geschehen ist, passierte auch mit Jesus. Die gleichen Menschen, Schriftgelehrten und Pharisäer, waren eigentlich die Gesetzeslehrer, waren die Führer von dem Volk. Sie mussten das ja normal erkennen. Aber sie waren so verblendet in ihrem Tun, weil sie einen Nutzen davon hatten, weil dieser irdische Mammon sie besessen hat. Und sie waren so wie besessen, ihre Augen waren zu. Sie haben nicht gesehen, was Jesus für Wunder getan hat. Sie haben nur ihren Vorteil gesucht und haben ihn auch gefunden in dem Sinn, er muss aus dem Weg geräumt werden. Weil so unser System, was wir so schön aufgebaut haben, damit wir geehrt, geachtet werden, damit wir auch unseren Gewinn davon haben. Ja? Wir sehen auch mit diesen 30 Silberlinge, dass sie Judas gekauft haben. Alles das war dieses System, das war morsch und Jesus hat es verurteilt. Ja? Dieser innere Mensch, diese fleischliche Natur des Menschen bleibt so, wenn es nicht geheiligt wird und gereinigt wird. Und was interessant war auch beim Johannes Hus, dass er diese Probleme, diese, was auch unter diesen Christen dort herrschte und auch unter diesem päpstlichen System auch herrschte, aufgedeckt hat und gesagt hat, ihr geht falsch. Ja, und dass auch dieses Geld und auch vor allem, dass der Papst auch so eine Autorität besaß, dass er dem König oder dem Kaiser auch sagen konnte, was er zu tun hatte. Und dieses Amt war so begehrenswert, dass sogar Verbrecher an dieses Amt kamen. Wir müssen es ja uns so vorstellen, dass, wie schlimm das war. Und in diesen Umständen, ja, Johannes Hus erkannte es durch das Wort Gottes. Er war ja auch ein Gelehrter oder einer von ihnen und er hat verurteilt. Er hat gesagt, ihr macht falsch. Das Wort Gottes können wir nicht verkaufen. Wir können nicht Ablassbriefe aushändigen und die Leute betrügen. Und was ist geschehen? Die Wahrheit hat er gesagt und er musste sein Leben lassen. Sein Leben lassen und was mir auch so merkwürdig war, diese Liebe Gottes, die eigentlich, er war nicht in der vollen Wahrheit, ja, aber Gott hat ihm einiges gezeigt, was ihm auch verholfen hat, dass er vergeben konnte. Als er schon im Kerker saß, hat er seinen erbittertsten Feind zu sich gerufen und hat ihn um Vergebung gebetet. Hat gesagt, wenn ich ungeschickt war, wenn ich irgendwas gemacht habe, was nicht so in Ordnung ist, vergib mir bitte. Der Feind war zu Tränen gerührt. Er hat ihn trotz allem, seht mal, wie verblendet auch dieser Mensch war, trotz allem, dass er gesehen hat, diese Kraft, die in diesem Menschen wirkte, war göttlich. Trotz allem sagte er, er soll doch absagen. Er soll doch abschwören. Dann wirst du leben. Liebe Geschwister, so tritt der Teufel zu uns und sagt, lass, ist doch nicht so tragisch. Genieß dieses Leben. Gott gibt dir dieses Leben einmal. Ja? So sagt die Welt. Und genieß es in vollen Zügen. Wir dürfen genießen, liebe Geschwister. Das, was Gott uns gibt, ja, was Gott auch die Natur geschaffen hat, alles genießen. Nur eins müssen wir nicht vergessen. Der Genuss darf nicht in Sünde übergehen. Sünde geht in den Himmel nicht ein. Und wir müssen uns jeder prüfen, wie weit darf ich gehen? was darf ich und was darf ich nicht. Das müssen wir nicht hier von der Kanzel sagen, das darfst du nicht, jenes nicht, das. Sondern der Geist Gottes, wenn der Geist Gottes in uns wirkt und arbeitet und wird diese Liebe in unserem Herzen noch haben und die noch nicht erloschen ist, liebe Geschwister, dann sagt uns der Geist Gottes, was wir zu tun haben. Ja, ich möchte wiederum auf den Text, was Jesus sagt, und das ist mir so aufgefallen, warum sagt Jesus eigentlich das? Ja, wir lesen das in Matthäus 5, ich lese vom 17. Vers. Vor allem, was Jesus hier sagt, dass er ist nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, das mosaische Gesetz oder das Gesetz, vom, was Gott gegeben hat. Er hat es nicht, er ist nicht gekommen, es aufzulösen, sondern es zu verbessern in dem Sinn, was Besseres geben, dass der Mensch möchte unter diesem Gesetz nicht irgendwie unter, wie ein Knecht sein, der so Furcht hat vor Gott, dass wenn er das nicht tut, wenn er das und jenes nicht erfüllt, obwohl er manchmal auch moralisch gesehen es nicht erfüllen konnte, ja, darum hat er auch gesündigt und ist gekommen und hat das Opfer gebracht und dann war wieder alles versöhnt. Aber guckt mal, was Jesus hier sagt. Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch wahrlich, bis das Himmel und Erde zergehen, wird nicht zergehen der kleinste Buchstaben, noch ein Tittel vom Gesetz, bis das alles geschehe. Hier sagt Jesus, alles ist erfüllt. Gott hat einen Plan gehabt und Gott weiß, warum er das so gemacht hat. Und jetzt hat Gott auch mit jedem einen Plan. Er möchte uns das Wort Gottes so einfach wie möglich darreichen und zeigen, dass sogar ein Tor nicht irren kann. Einer, der vielleicht nicht so entwickelt ist in seinen geistlichen Fähigkeiten, aber er kann das trotzdem verstehen. Und es ist ganz einfach. Ja, dieses Prinzip, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen, mit allen unseren Kräften, mit allem unseren Verstand. Ja, wenn wir, manche sind, lieben auch, sage ich mal, hier auf dieser Erde, ob das jetzt ein Auto ist oder vielleicht ein Haus oder vielleicht auch die Familie, manchmal so auch ohne Verstand sozusagen. Sie würden alles dafür geben, damit sie ja auf diesem Stand bleiben. Und damit diese Liebe noch mehr wächst, kaufen sie noch was dazu. Wenn wir einen Autofanatiker ansehen, ja, er kauft noch mehr dazu. Er möchte das Auto perfekt haben. Er putzt und poliert das Auto. Ich habe einen gesehen, und zwar, man sieht es vielleicht nicht so oft, aber ein Lastwagenfahrer, der zu uns auch oft gekommen ist, ein LKW-Fahrer, und man musste dieses, wirklich dieses Auto oder dieser Lastzug, er ist ja riesig, ne? Er ist nicht so wie ein PKW, sondern ein richtiger Lastzug. Er war poliert von außen und von innen. Man konnte bestimmt, egal auf welcher Stelle, ob das jetzt Motor war, hinten der Auspuff, alles blitzeblank. Und wenn er bei uns ankam, hat er nur einen Eimer geholt und poliert. Das war sein Gott. Liebe Geschwister, das sind die Menschen dieser Welt. Sie eifern nach diesem Irdischen. Er hatte ein Gefallen, ein Gefühl der Zufriedenheit, wenn das Auto einfach poliert ist. Wie ist es bei uns im geistlichen Sinn? Wie polieren wir unser geistliches Leben, dass wir sagen können, ja, Herr, ich liebe dich von ganzem Herzen, mit allen Kräften, ja, mit allem meinem Verstand. Erst dann, wenn ich das verstanden habe, was eigentlich Jesus hier sagt, dann kann ich diese Liebe auch weitersagen, weitergeben. Von mir wird diese Liebe kommen, ob das in der Ehe ist oder auf meinem Arbeitsplatz oder in der Schule. Erst dann werden wir diese Liebe haben, liebe Geschwister. Und da müssen wir arbeiten, da müssen wir einfach nicht einfach hinsetzen und denken, die Liebe kommt einfach so. Nein, sie wird nicht kommen. Wir müssen an diesem arbeiten, an unserem inneren Menschen, dass wir uns prüfen, durchleuchten durch das Wort Gottes. Und lass uns weiter auch lesen, was eigentlich Jesus hier sagen wollte an die Pharisäer, an die Schriftgelehrten. Die Botschaft, was auch dahinter steckt. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute, also, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Ja, Theorie ist immer leicht. Ja, was heißt Theorie? Können wir sehr viel, wir kennen von Kindheit auf alles und oft vernünftig auch. Aber was ist in der Praxis? Was ist in der Praxis in unserem alltäglichen Leben, wenn wir auf Menschen treffen, unsere Nächste? Ja, fangen wir mal von der Familie an. Unsere Ehefrau oder unser Ehegatte. Beide, wenn sie im Glauben stehen, versuchen, dem Nächsten die Liebe zu erweisen. Ja, wir haben sehr vieles gehört. Ja, klar, wir kommen nach Hause und sind vielleicht unzufrieden, haben einen schlechten Tag gehabt, wie manche das sagen. Wie überwinde ich das? Dass es nicht einfach auch rüberschwappt auf meine Familie. Ich bin schlecht gelaunt, mir geht schlecht. Ja, dann müssen das alle anderen fühlen. Ja, ich bin schlecht gelaunt, alle anderen müssen aus dem Weg gehen. Liebe Geschwister, das ist nicht die Liebe zu meinem Nächsten. Ich muss mitfühlen, was fühlt jetzt der andere in diesem Moment? Was fühlt meine Frau, wenn ich so launisch nach Hause komme? Sie ist vielleicht auch gestresst, hat auch vielleicht einen schlechten Tag gehabt. Und dann trifft es aufeinander, jetzt ist eigentlich die Liebe Gottes gefragt. Habe ich diese Liebe, dass ich auch mal stille bin und mal nichts sage und auch in meinem Herzen einfach bete und vergebe auch meiner Frau, vielleicht meinen Kindern, wenn sie auch ungehorsam sind und. Dass ich das auch mit Liebe sagen kann und ermahnen kann und auch tragen kann. Wie auch dieses Gesetz möchte Gott Jesus nicht auflösen. Er sagt hier, denn ich sage euch, es sei denn, dass eure Gerechtigkeit besser ist als der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Warum sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als der Schriftgelehrten und Pharisäer? Warum? Weil diese Schriftgelehrten und Pharisäer, sie haben sich geärgert an diesem Wort. Wenn sie gelesen oder gehört haben, sie haben sich geärgert, sie wollten nicht annehmen das, was Jesus zu ihnen sagte. Aber Jesus wollte ja nur, dass ihr inneres Leben sich verändert. Dass sie einen ganz anderen Blick bekommen, dass auch diese Friede, nicht, dass ein Pharisäer, der vielleicht von außen rein ist, aber Jesus sagt, nein, so einen Menschen möchte ich nicht sehen, der nur von außen gut scheint und vielleicht den Menschen auch was vorgaukelt. Wir haben es am Mittwoch auch gehört, diese Heuchelei. Wir können den Menschen vielleicht vorgaukeln, ja. Wir können auf der Arbeit vielleicht auch nett sein. Aber irgendwann schwappt es heraus. Wenn wir in Schwierigkeit kommen und Jesus sagt, was macht ihr besonderlich? Was macht ihr sonderlich, als wenn ihr die liebt, die euch lieben? Ja, das ist natürlich ein ganz normales Gesetz, was unter den Menschen herrscht. Ja, ich liebe und bin nett zu denen, die zu mir auch nett sind. Aber einer, der wirklich ein Quertreiber ist und uns Schwierigkeiten bereitet und uns vielleicht auch schlecht macht vor den Kollegen, und zu Hause vielleicht auch, ich treffe Personen, die vielleicht mit mir nicht die gleiche Meinung teilen. Wie bin ich da? Vielleicht auch nicht den gleichen Glauben haben. Und ich beweise mich, ich sage, ich bin ein Christ, ja. Es war ja auch so ein Ausspruch, dass, ich weiß nicht, wo es jetzt geschehen ist, auf jeden Fall, glaube unter den Eheleuten, ja, und dem oder Ehemann oder Ehefrau wollte behaupten, hat gesagt, ja, du musst das und das machen, du musst so und so sein, dann sagt er, ja, Jesus sehe ich nicht, aber dich sehe ich. Deine Handlungen, deine Liebe, das zeig mir mal. Liebe Geschwister, und hier sollen wir uns prüfen. Ist unsere Liebe auch wirklich vollkommen, was Jesus auch sagt? Ja, er sagt auch jetzt vom 21. Vers, sagt er so auch, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber tötet, der soll des Gerichtes schuldig sein. So, das war verankert im Wort Gottes, im Gesetz Mose. Wir sollen nicht töten. Was waren denn dafür? Wer durfte nicht getötet werden? Die vom eigenen Volk, liebe Geschwister. Weil Gott hat ja oft Gebote gesetzt und gesagt, ja, wenn wir an den alten Bund, an David denken und an die Könige, wie oft mussten sie auch die andere Völker vernichten, ja, und. Also das Töten war ja bei denen gang und gäbig, nur nicht die eigenen Brüder. Und dieses eine Beispiel, wo Jesus sagt von dem armen Mann, der geschlagen wurde, ja, von dem barmherzigen Samariter, wo Jesus auch sagt und deutet einfach darauf hin, wie ihre Herzen waren. Sie waren unverändert. In dem Sinn, dass ein Levit und ein Schriftgelehrter sozusagen oder einer, der die Schrift gekannt hat, sie sind alle, oder ein Hohepriester, ich bin jetzt mir noch nicht ganz sicher, auf jeden Fall, einer von dem Volk, gingen alle vorbei. Und Jesus fragt, die Leute, ja, weil auch ihn natürlich der so einer versucht hat und hat gesagt, wer ist denn mein Nächster? Wer sind denn meine Nächste? Ja, weil er wollte darauf hindeuten, die Nächsten sind ja, meine Brüder. Ja, zu denen versuche ich ja nach dem Gesetz, weil ich wusste, wenn ich das Gesetz nicht erfülle, werde ich umgebracht. Im schlimmsten Fall. Stand die Todesstrafe. Wenn einer von dem Volk den anderen ohne Grund irgendwie oder vielleicht auch aus Wut getötet hat, wurde eine Todesstrafe vereinbart. Und das hat Gott im Gesetz verankert. Aber hier will Jesus sagen was ganz anderes. Und er fragt ihn noch, wer ist mein Nächster? Ein Nächster ist derjenige, der um uns ist. Ob das ein Kind Gottes ist oder nicht. Ja? Zu einem, der uns zuvorkommend ist, zu Hause zum Beispiel in der Ehe, ist es eigentlich einfach. Ja, wenn beide Gott dienen und beide diese Liebe ausüben, dann ist es in gewisser Maße einfach. Aber einer, der wirklich uns böse ist oder vielleicht auch manchmal auch in der Familie vielleicht geht es gerade nicht so, wie es sein soll. Wir stehen vor einem Problem. Wie viel Liebe habe ich, dass ich auch meinen Kindern diese Liebe zeigen kann? Ja, liebe Geschwister, was hat Jesus auf dieses geantwortet? Ich aber sage euch, Jesus sagt, das war im alten Gesetz. Ich will euch was ganz Neues bringen. Ja? Wer mit seinem Bruder zürnet, der ist des Gerichtes schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Rache, der ist es ratschuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist es höllischen Feuer schuldig. Hier sehen wir das. Das war bei ihnen ein normales Vorgehen, dass sie gezürnt haben, dass sie einander als, wie jetzt hier wird gesagt, ein Narr oder ein Dummkopf, ja, gesagt wurde, das war bei denen normal im Umgang. Aber Jesus sagt, das ist was ausmacht, zu meinem Nächsten lieb zu sein, nicht nur töten. Töten ist jetzt was ganz Ganz Schlimmes, gell? Aber man kann auch moralisch den Mensch töten. Und Jesus möchte hier was ganz Neues bringen. So ist es auch heutzutage, dass Jesus möchte uns, den Mensch, der Jesus nicht kennt, er kennt diese Kraft Gottes nicht. Aber wer es erkannt hat, und das sollten wir auch als Botschaft weitertragen und den Menschen auch schmackhaft machen und sagen, seht mal her, ich kann es durch die Kraft Gottes, ich kann vergeben, ich kann auch, wie er hier auch sagt, wenn mir auch jemand schlecht kommt und vielleicht auch mich auch was weiß ich was nennt, aber ich kann ihm vergeben. Und Jesus sagt sogar, er geht so, dass wir auch zu unseren nächsten Brüdern und unseren Schwestern nicht so sind, dass wir ihn benennen oder heißen mit irgendetwas und wir sind ja in dieser Welt und wir wissen, dass auch sogenannte Christen oft auch hier einen Mangel zeigen. Lasst uns prüfen, habe ich in mir vielleicht Spuren noch von diesem alten Menschen, dann muss ich diesen alten Mensch ans Kreuz heften. Ja, wenn ich einen schlechten Tag habe, wenn ich sauer bin, aus welchen Gründen auch immer, ja, es können ja auch unter den Eheleuten Missverständnisse geschehen oder vielleicht auch einer der anderen nicht richtig verstanden oder wir waren grob zueinander. Liebe Geschwister, der Geist Gottes mahnt uns, es nicht zu lassen, sondern wenn der Geist Gottes mahnt, da warst du nicht so in Ordnung, dann geh hin, ja, dann sollen wir hingehen, um Vergebung bitten. Diese Kraft müssen wir besitzen. Oder manche machen das auch, was auch die Schlinge des Teufels ist. Ja, ich, wie sagt man auf Schwäbisch, ich trotze. Ja? Oder ich bin sauer, also rede ich dann nicht mehr. Ein Tag, zwei Tage. Ja, ich entziehe mich von der Familie. Liebe Geschwister, das ist nicht die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, sie mahnt. Und wenn die uns mahnt und wir diese Kraft besitzen, dann gehen wir hin und bringen in Ordnung alles. Und der Friede Gottes, damit er herrschen und auch bleiben kann, dass wir es nicht vertuschen. Dass mancher vielleicht denkt, naja, ein, zwei Tage habe ich jetzt meine Frust sozusagen rausgelassen und ich bin sauer gewesen, ich habe nicht geredet. Ja, okay, jetzt habe ich mich ein bisschen beruhigt und dann fängt man an, ja, nett zu sein und ja, gute Taten wieder tun, vielleicht auch einen Blumenstrauß zu bringen, aber kein Wort von Vergebung, vom Vergib mir oder Verzeihung. Liebe Geschwister, das ist falsch. Wir müssen, wenn wir was getan haben, es in Ordnung bringen. Sonst kommen wir in das Gefängnis. Sonst werden wir diesen Frieden Gottes nie besitzen. Und unsere Kinder, die es dann sehen, sie werden das Gleiche tun. Aber das wollte Jesus nicht. Jesus wollte was ganz anderes. Und er möchte den Menschen verändern. Er möchte uns einfach auch zeigen, wenn wir dann das ganze Kapitel hier Matthäus 6 lesen, liebe Geschwister, da merkt man einfach, dass noch tiefer, noch mehr wir auch unser geistliches Leben bauen müssen und die Liebe bauen und in dieser Liebe auch wachsen. Ja, und ich möchte jetzt nicht weiterlesen, ich möchte jetzt nur vom 37. Vers noch ein paar Gedanken aussprechen. Sagt Jesus hier, eure Rede aber sei ja, ja und nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel. Ich lese jetzt mal davor. Vom 33. Vers. Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid tun und sollst Gott deinen Eid halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Stuhl, noch bei der Erde, denn es ist seiner Füße Schemel, so, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Ja, es war bei ihnen im alten Bund verankert, dass sie geschwört haben, damit auch der andere es glaubt. Ich habe Arbeitskollegen gehabt, ja, türkischer Abstammung, und die haben geschwört. Und manchmal, ja, ich schwöre dir, dass, ja, mit meiner Mutter und was weiß ich, dass man ja ihnen glaubt, liebe Geschwister, ein Christ braucht das nicht. Weil ein Christ ist ehrlich, ja, und Jesus sagt klar und deutlich, dieses neue Gebot gebe ich euch. Jeder, der diese Wiedergeburt erfahren möchte und mir mein Herz oder sein Herz gibt, möchte ich was anderes geben. Er sagt, eure Rede aber sei ja, ja und nein, nein. Was darüber ist, ist vom Übel. Unsere Redensart, unser Alles, ist es mit Liebe gewürzt. Und wenn es mit Liebe gewürzt ist, wenn ich Gott von Herzen liebe, von ganzer Seele, dann ist mein Herz voller Lob und Dank aus Gott gegenüber. Und ich kann auch mit meiner Rede sauber sein, dass ich gegen Gott und die Menschen nicht sündige. Und da müssen wir auch aufpassen. Wir erlauben uns manchmal vielleicht auch Redensarten, die weltlich sind. Späßler vielleicht, ja, Spaß hin oder her, aber wenn es dreckige Späße sind und wir da mitmachen, liebe Geschwister, das ist nicht die Liebe Gottes. Unser Mund soll auch geheiligt sein, wenn unser Herz geheiligt ist, ja, wessen Herz voll ist, der geht der Mund über. Und mit was wir unser Herz füllen, so wird auch unser Mund es aussprechen. Es ist ganz wichtig. Und hier sagt auch Jesus, ihr habt gehört, dass da gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern so dir jemand einen Streich gibt auf deine rechte Backe, dem biete den anderen auch dar. Gang und gäbig war das bei ihnen. Also Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hast du mir einen Zahn rausgeschlagen, im Groben gesagt, ja, oder hast du mir was zugefügt? Du durftest es nach dem alten Bund auch tun. Warum hat Gott es getan? Weil dieser Erlösungsplan war noch nicht da. Die Leute hatten diese Kraft nicht zum Widerstehen dem Übeln, dem Bösen. Und hier sagt Jesus so klar und deutlich, er will uns verändern. Und das ist das Schöne. Das ist gerade auch das Wunderbare und Schöne in diesem Erlösungsplan. Und wenn die Menschen denken, Gott will jemand irgendwie eine Zwingjacke aufziehen, ja, dann täuscht er sich. Gott möchte uns glücklich sehen. Und wenn wir von Gott weggehen und wenn wir denken, was Besonderes, und ich möchte noch betonen, liebe Geschwister, diejenigen vor allem, die in der Gemeinde Gottes aufgewachsen sind und haben die Wahrheiten gehört, da müssen wir es so schätzen. Inwiefern? Die volle Wahrheit, die volle Erkenntnis haben nicht alle oder haben nicht die Möglichkeit auch zu haben. Wir haben sie. Darum sollten wir uns wirklich ganz fest an diesen Wahrheiten halten und uns glücklich fühlen und es erfüllen. Es von Gott bitten. Gott wird auch uns geben. Ja, die Liebe Gottes, sagt Apostel Paulus in Römer 5, Vers 5, Liebe Gottes wird ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und das ist was Schönes, dass wir glücklich uns schätzen können, dass wir, wenn uns jemand auch auf die rechte Backe schlägt, dass ich ruhig sein kann und auch die linke darbieten. Inwiefern? Das ist ja im übertragenen Sinn, wenn jemand uns was Böses tut, dass in unserem Herzen nicht möchte eine bittere Wurzel aufwachsen und wir mit dieser bitteren Wurzel leben. Wie wollen wir in den Himmel reinkommen? Es geht gar nicht. Die Liebe Gottes lässt es nicht zu, liebe Geschwister. Weil der Geist Gottes mahnt uns, wenn wir voll des Heiligen Geistes sind, dann wird der Geist Gottes uns auf jeden Fall mahnen, du hast hier Unrecht getan. Geh um, bitte um Vergebung. Liebe Geschwister, ist der Gang leicht? Nein. Das Fleisch wehrt sich. Was wird dieser Mensch denken? Was wird er sagen? Ich hatte neulich auch so eine Erfahrung gemacht, war mit einem Bruder in der Unterredung und er hat mich was gebeten und ich übereilt einfach, ja, ich habe nicht nachgedacht, habe ihm gesagt und war ein bisschen vielleicht nicht so in diesem Ton, wie es sein sollte. Und der Geist Gottes hat mich gemahnt. Obwohl ich nach Hause kam und dachte ich, naja, er hat's eigentlich, ist gerechtfertigt. Menschlich gesehen, ist gerechtfertigt. Ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn, in dem Sinn. Liebe Geschwister, so dürfen wir nicht handeln. Und als ich nach Hause kam und mich hat der Geist Gottes gemahnt, ich konnte nicht anders, dann sagt der Geist Gottes, der Feind, sage ich mal, ja, schreib ihm doch eine SMS oder auch eine WhatsApp-Nachricht und dann ist doch das erledigt. Liebe Geschwister, das ist am einfachsten. Ja, aber anrufen und sagen einfach, vergib, da ist die natürlich das Schwierigste, ja. Und der Kampf war da, der Teufel wollte nicht, ja, in allen Richtungen, liebe Geschwister, ich danke Gott auch für diesen Sieg, dass er durch seine Kraft, hier merken wir diese Kraft Gottes, von sich aus gesehen hätte ich das nicht gemacht, aber der Geist Gottes hat gemahnt, hat mir keine Ruhe gegeben, ich habe dem Bruder angerufen und habe gesagt, du vergib, hier war ich einfach ungeschickt und die Sache war gegessen, der Friede Gottes kam wieder in mein Herz und ich konnte Gott danken dafür. Liebe Geschwister, das ist gerade das. Man könnte noch viel mehr reden über die Liebe Gottes. Und wenn wir uns damit beschäftigen und darüber nachdenken, was eigentlich Jesus gesagt hat, Gott lieben von ganzem Herzen, mit allen unseren Kräften und mit allem unserem Verstand. Und das Zweite ist ihm gleich, liebe deine Nächsten wie dich selbst, liebe Geschwister. Dann ist alles erfüllt. Und wenn wir, egal welches Gebot wir nehmen, auch jede Situation im Leben, dann sind wir gerade mit diesem konfrontiert. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und Gott möchte uns hier auch diese Kraft geben, auch, dass wir auch erkennen die letzte Zeit. Es ist böse Zeit. Die Menschen sind gottlos und handeln auch gottlos, aber wir müssen dieses Gleichgewicht beibehalten. Diese Umstände des Lebens müssen wir wissen. Ein Kind Gottes weiß, das Ende ist nahe, das Ende kommt und dass es schwierig und noch schlimmer kommt, das wissen wir, liebe Geschwister. Es wird nicht besser, aber dass wir bereit sind, dem Teufel auf den Kopf zu treten und bereit sind, auch für den Heiland auch ein Opfer zu geben. Ja, ein Opfer in unserem alltäglichen Leben und Gott segnet dieses Opfer. Gott gibt auch diese Kraft, und auch diesen Verstand, das wir benutzen, nur zu seiner Ehre. Gott möchte uns alle dabei helfen. Amen.